Jo, hallo zusammen zu unserem Thought Leader Podcast. Ich sag mal so, es gibt auch einige Leute, die hören uns heute bei dem Podcast BI or Die, der jetzt mittlerweile AI or Die heißt. Das ist jetzt alles sehr, sehr verwirrend, aber wird sich jetzt im Laufe des Podcasts aufklären. Keine Angst, wir werden heute gar nicht so viel über Datenthemen reden, aber dafür dann doch wieder viel über Datenthemen. Es wird ganz wunderbar werden. Ich habe nämlich Stefanie Fröhner zu Gast und mit der möchte ich gerne über Thought Leadership reden. Thought Leadership ist ja für mich, wie ich es oft sage, jemand besetzt ein Thema. Und das Thema, das Stefanie für mich besetzt, obwohl wir uns noch nie persönlich getroffen haben, obwohl wir noch nie zusammengearbeitet haben, ist für mich das Thema Datenmensch. Wenn ich nämlich darüber denke, wie kommt Mensch, wie kommen Daten zusammen, ist es für mich Stefanie Fröhner. Und deswegen habe ich gesagt, hey, hast du nicht Bock? Wir haben schon ein paar Mal Kontakt gehabt. Hast du nicht Lust, bei mir in den Podcast zu kommen? Und wir tauschen uns mal darüber aus. Wie machst du es eigentlich, Thought Leaderin zu werden? Und dann dachte ich mir, schreib dich mal an, hab einen Post gemacht, du hast darauf reagiert, hast gesagt, klar, komm, wir hatten ja vorher schon ein paar Mal Kontakt, los geht's. Und da bist du. Hallo Stefanie.
Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir haben festgestellt, wir müssen erstmal Grüße loswerden. Und zwar möchten wir Arne-Christian Schulz grüßen von der Firma Blueford. Ich habe nämlich gerade ein Buch gefunden hier, noch eingeschweißt. Siehst du das? Das sind die Leute, die uns hören. Ich halte gerade ein Buch in die Kamera eingeschweißt. Zweite Auflage, Visual Business Analytics. Das hat Arne maßgeblich zu verantworten, dass diese zweite Auflage, da hat er sich so reingehängt, dass die Herren eine zweite Auflage gemacht haben. Dankeschön dafür und du hast ja auch ganz tolle Projekte mit ihm gemacht, deswegen gehen die Grüße jetzt an der Stelle mal raus.
Absolut, also viele, viele Grüße an Arne-Christian Schulz von Blueforte. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wie wir zusammen ein großes Dashboard-Projekt gemacht haben, damals ich noch in meiner Rolle als Business Intelligence Verantwortliche für ProSiebenSat.1 und Arne, ich weiß, wir waren nicht einfach. Und es ist großartig geworden. Also wer sich für das Projekt interessiert und vielleicht auch so einen Klassiker hat, ich müsste jetzt darüber lang ins Regal, um das Buch zu holen. Es ist gefüllt, gerahmt, schraffiert von Rolf Fichert und Jürgen Feist. Und wenn euch da ein Beispiel aus der Medienlandschaft über den Weg läuft mit einem wunderschönen Dashboard, das auch IBCS-mäßig gestaltet ist, das waren Arne und mein Team.
Ja, hervorragend. Guck mal, da sind wir doch jetzt auch mitten im Thema. Nämlich, wir reden schon darüber, wie wird man zum Thought Leader? Oh, man ist in Büchern, man schreibt Bücher und man präsentiert es nach außen. Jetzt gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück. Für die Leute, die dich nicht kennen, ich habe es gerade schon gesagt, Daten, Mensch, was steckt denn dahinter? Und du wirbst auch damit 15 Jahre Konzern und jetzt machst du etwas anderes. So, da sind zwei Dimensionen. Erstmal Datenmensch klären wir als erstes und das zweite, was wir klären, ist, wie kommt man dazu, wenn man 15 Jahre im Konzern wird, auf einmal Thought Leaderin zu werden?
Ich war im Konzern schon Thought Leaderin.
Hervorragend, da reden wir gleich drüber. Also, Datenmensch.
Datenmenschen. Datenmenschen ist meine Marke, worunter ich alles gebündelt habe, was ich jetzt als Solo-Selbstständige, weil ich bin allein unterwegs seit jetzt einem Jahr, vorher schon ein bisschen nebenberuflich selbstständig, aber eben seit einem Jahr 100% auf dieses Pferd gesetzt, auf meine Leidenschaft, zu verbinden, alles, was einerseits mit Daten zu tun hat, weil das ist, sagen wir mal, beruflich die Welt, in der ich mich wohlfühle, wo ich auch herkomme. Und auf der anderen Seite all die menschlichen Fähigkeiten, menschlichen Faktoren, die man braucht, um in der Datenwelt und mit Daten erfolgreich zu sein. Das klingt jetzt erstmal kontraintuitiv, wenn man sich denkt, so Daten, Menschen, wieso ist das eigentlich wichtig? Es ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie ich so ein Datenteam führe, wie soll das Datenteam denn dann Erfolg haben und auch Impact haben? Oder wenn ich nicht weiß, wie ich meine Erkenntnisse dann rüberbringe oder Datenprojekte pitche zum Beispiel, werde ich weder die Kohle dafür bekommen, um weitere Datenprojekte zu machen, noch werde ich irgendwo im Konzern Wert schaffen können. Das sind alles die Dinge, die so gerne mal bekannt sind unter dem Begriff, den ich hasse, Soft Skills. Ich mag den Begriff Soft Skills nicht. Ich versuche immer, das Ganze so unter Human Skills zu branden. Weiß ich noch nicht, ob mir das gelingen wird, aber ich finde es einfach, was ist denn soft daran, ein komplexes Projekt zu pitchen und dann eine 500.000 Euro zu bekommen, um das weiterzukriegen? Was ist soft daran, aus einem Team aus individuellen Fachexperten eine Gemeinschaft zu formen, die dann auf ein gemeinsames Ziel zuläuft und die Interessen von Individuen und Unternehmen verbindet? Ich sehe da ehrlich gesagt nichts Softes dran. Das ist immer so ein bisschen, wird so unter den Tisch gekehrt und wird gerne mal unterschätzt in der Datenblase. Und das ist mein Thema, dass das nicht mehr unterschätzt wird und dass eben dadurch noch mehr Impact und Erfolg und dann tatsächlich auch so ein eigenständiges Vorantreiben von Themen und auch Karrieren den Datenmenschen offen steht.
Ja, total spannend, ne? Also erstmal hast du ja gesagt, in deinem Thema selber trittst du erstmal rein, Soft Skills. Wenn wir jetzt beim Thema Thought Leadership sind, reden wir ja ganz viel über Soft Skills, die im Vertrieb dann ja eher wieder als Hard Skills gesehen werden. Das ist ja ganz lustig, ne? Also wenn du sagst, ein guter Vertriebler muss folgende Hard Skills mitbringen.
Ja.
Dann ist er rhetorisch gewandt, selbstbewusst, erzählt viel, macht viel, connected etc. Was aber in einem Datenberuf ja eher Soft Skills sind. Das heißt, das finde ich ganz witzig, wenn man jetzt das Beispiel als solches nimmt, ich gebe dir komplett recht, die beiden Begriffe sind fehlbesetzt und soft impliziert ja noch, als wäre es nicht so wichtig wie hart. Und das ist ja oft in der IT-Branche so.
Genau.
Gebe ich dir hundertprozentig recht, wir brauchen Human Skills und dann verheiratest du es ja in deinem Namen mit Datenmenschen 1:1.
Genau. Also, weil dieses, also einerseits wird es gerne unterschätzt, Soft Skills. Und andererseits ist es aber dann trotzdem, dass ich den Eindruck habe und auch die Erfahrung mittlerweile, einerseits aus der eigenen Karriere, andererseits jetzt aus der Tätigkeit mit Datenmenschen, dass es den Leuten dann doch nicht so leicht fällt. Es liegt außerhalb der Komfortzone. Es ist doch sehr, sehr viel komfortabler für jemanden, der großartige fachliche Skills hat, weil aus meiner Erfahrung, das haben sie fast alle. Also ich bin immer beeindruckt, wenn ich mit Teams arbeite, was für fachliche Kompetenz da um den Tisch rum sitzt. Wenn es dann aber darum geht zu sagen, jetzt bring deine Idee rüber, verkauf es, fass es in wenigen Sätzen zusammen, was tut ihr, was ist euer Wertbeitrag oder löst einen Konflikt im Team, nicht mehr so angenehm.
Okay, aber das ist ja spannend. Da gesteche ich jetzt mal rein. Du hast ja gerade eben gesagt, ich war ja schon Thought Leaderin im Konzern. Was habe ich darunter zu verstehen? Ich interpretiere das ja sehr stark, sage ich mal, aus meiner Selbstständigkeitsbrille, aus diesen 10 Jahren, die ich das mittlerweile mache und sage, ja, du machst daraus ja auch Geschäft. Wie wird man denn Thought Leaderin schon im Konzern? Das würde mich mal interessieren, gar nicht als Frage, man kann das nicht sein, sondern eher, hey, klär mich mal auf, was sind denn da die Besonderheiten?
Für mich war es immer wichtig, ein Thema zu besetzen. Deshalb hat das jetzt gerade resoniert, was du eben am Anfang gesagt hast. Thought Leader besetzen für dich Themen. Da denke ich mir, ja, kann ich 100% unterschreiben. Und für mich war es immer wichtig, im Konzern dieses Thema Daten, Insights, datengetriebenes Entscheiden zu besetzen und das voranzutreiben. Und ich habe von der Geschäftsführerin, ja doch, Geschäftsführerin, mal den schönen Spitznamen bekommen, Lady Data. Das ging natürlich runter wie Öl, das ist ganz klar. Und es war natürlich so nicht, ist nicht das Einzige, ist aber so symbolisch für dieses Thema, okay, das ist dort mit mir verbunden worden, dieses Thema. Und ich habe auch nicht nachgelassen, jetzt nicht nur mich als Person, sondern eben unsere Themen und meine Leute da eben entsprechend ins Rampenlicht zu stellen und auch zu zeigen, wie wichtig das ist, Kreativität. Ich war ja in einem Medienkonzern, also ProSiebenSat.1 war ja ganz lange die berufliche Heimat. Kreativität und eben dieses dynamische diesen dynamischen Geschäftssinn zu verbinden mit Zahlen, Daten, Fakten, datengetriebenem Entscheiden, dateninspiriertem Entscheiden. Ich finde diesen Begriff sehr, sehr schön und habe dieses Thema tatsächlich mir sehr ans Revers geheftet. Und ich glaube, ich habe auch so bewusst auch so agiert, dass ich mich immer stärker mit dem Thema verbunden habe und weniger jetzt mit dieses, was man im Konzern auch gerne mal hat, mich mit Leuten zu verbinden. Also sprich sozusagen eine Laufbahn zu machen über die Connection zu irgendwelchen GFs, Vorständen oder sonst was, sondern für mich war immer die Strategie zu sagen, das ist das Thema, davon bin ich überzeugt und dieses Thema besetze ich und treibe ich voran. Und das hat ganz gut funktioniert.
So, jetzt hättest du ja die Wahl gehabt, jetzt ist man Thought Leaderin im Konzern, Medienunternehmen, angesehen, der Freundeskreis oder die Eltern behaupten einfach mal sagen, ach Mensch, das ist ja ein wunderschöner Job, das ist ja toll, jetzt kannst du ja im Konzern sterben. So, kann man tun. Jetzt hast du ja eine Entscheidung für dich getroffen, Moment, also ich gehe aus dem Thought Leadership, das ich vielleicht habe, sagen wir noch mal den Ausdruck Lady, ne, der Data Lady, Data Lady. Lady Data, ja. Da bleiben wir da und ich fühle mich wohl. Das schien aber ja so, du hast gesagt, ja Moment, ich glaube, meine Meinung ist zwar jetzt hier sehr wertvoll im Konzern, aber jetzt trage ich sie als Einzelperson nach Hause. Man muss dazu sagen, du hast es ja schon parallel dazu auch schon einige Dinge gemacht, kannst du ja auch erzählen. Aber was hast du, also wann kam dann die Entscheidung, jetzt traue ich mich für mich selber nicht nur innerhalb des Kleinkosmos, sondern auf das nationale und internationale Parkett zu gehen?
Es war ein längerer Prozess. Also es wäre jetzt einfach, wenn es die einfache Antwort gäbe, zu sagen, ja, und dem Tag habe ich mich entschieden, das so und so zu machen. Es war ein längerer Prozess, wo unter anderem eingeflossen ist viel Inspiration von Personen, die ich kennengelernt habe auf dem Weg. Unter anderem von einer Coach, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, die mein Team sehr stark nach vorne gebracht hat, wo ich mir damals, das ist, boah, über 10 Jahre ist es her, wahrscheinlich eher schon ein bisschen länger, ne? Ich habe ein paar Jahre auf dem Buckel, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist das Berufsleben, das ich mal möchte. Ja, eben nicht Konzern, ja. Mhm. Obwohl ich damals wirklich eine großartige Zeit hatte. Also das sind sicher die schönsten Zeiten meines angestellten Berufslebens, waren bei ProSiebenSat.1 in dieser Rolle der Business Intelligence Gesamtverantwortlichen. Das war wunderbar. Aber im Hinterkopf war da eben dieses, okay, ich möchte Conny, hieß sie? Ich möchte Conny werden. Ich möchte das machen, was Conny macht.
Grüße an der Stelle an Conny.
Grüße an Conny. Conny ja. Lang. Ja, ja, großartige Conny Coach.
Meine Freundin Conny.
Ja. Die mir tatsächlich auch irgendwie gezeigt hat, ah ja, okay, es gibt noch was anderes außer angestellt arbeiten. Weil ich komme aus einem Background, meine Eltern sind ganz, ganz großartig, aber sie sind keine Unternehmer. Ich habe überhaupt keine Unternehmer um mich rum gehabt. Ich kannte das nicht. Ich kannte auch nicht solo selbstständig sein. Das hatte immer so ein bisschen den Nimbus von, ah, das ist ja super unsicher, oh Gott, sondern die Laufbahn ist eigentlich die, in eine Firma zu gehen, dort aufzusteigen, was ja dann auch gelungen ist, und da irgendwie möglichst zu bleiben. Dass ich so geprägt war, ist mir selber erst aufgefallen, als es nicht mehr gut war.
Ja, okay. Aber das ist ja auch völlig fair, das so zu sein. Aber das ist ja dann nochmal, sag ich mal, zweierlei Schritte. Einmal, wir brauchen ja gar nicht so über die Selbstständigkeit reden. Da gibt es ja auch ganz andere tolle Podcasts. Aber du hast dir diese starke Meinung, die du im Konzern schon vertreten hast, dann ja 1:1 raustragen können. Und das macht dich ja auch unique. Ich kann nicht sagen, ich habe jemals 10 Jahre im Konzern gearbeitet oder 15, kann ich nicht sagen. Ich habe noch nie im Konzern gearbeitet, ich habe nur immer Konzerne beraten. Ich kann nur die äußere Sicht wiedergeben und die ist ja oft nicht so, als die interne ist. Insofern hast du da ja schon mal einen uniken Point. Damit gehst du ja, sage ich mal, als Thought Leaderin auch sehr offensiv um, weil du sagst, ja kommt mal alle her. Ich verstehe dich ja logischerweise besser, Kunde, weil ich war ja mal in deiner ähnlichen Position. Und deswegen vertrittst du ja auch hart diese Meinung. Also viele würden ja auch sagen, hey, finde ich total spannend, die macht sich doch jetzt selbstständig, die müsste doch jetzt eigentlich mit einem neuen Thema kommen, etc. Nee, du verheiratest dir das alte Thema und gibst das ja als Mehrwert gerade weiter und das zieht sich da ja auch immer durch. Das heißt, viele Leute machen das immer so und nennen ihre Vergangenheit immer so als, ich kann ja was, ich kann ja was. Bei dir wirkt das, wenn man dich verfolgt, ganz anders. Ja, nee, das ist ja der Weg. Du, Kunde, hast was davon, dass ich das alles durchgemacht habe. Und dafür an der Stelle halt ein fettes Kompliment, weil das ist schwierig, auch die Haltung zu bewahren, sich auf der einen Seite nicht hinter dem Konzern und dem alten Leben zu verstecken, auf der anderen Seite es so zu verheiraten. Also sehr stark kann ich nur das Kompliment aussprechen. Folgt dort auf jeden Fall, es lohnt sich.
Dankeschön, das freut mich sehr. Also dann mache ich jetzt einfach mal schamlos Werbung www.datenmenschen.de.
Unbedingt. Steht auch unten.
Das ist die Website, wo meine Angebote gebündelt sind. Und ich glaube, ich kann es deshalb auch so mit Überzeugung rüberbringen, auch so viel Spaß haben dabei und überhaupt dieses nicht ganz unkomplexe Thema so fassen, dass ich das jetzt in die Welt raustragen kann, weil ich davon überzeugt bin und weil ich es gerne mache. Und das sind zwei Dinge, die einfach mir sehr, sehr wichtig sind. Also ich habe eine sehr genaue Vorstellung davon, was und wie ich tun will beruflich. Was nicht heißen soll, dass ich nicht auch Kompromisse gehe und auch gegangen bin und weiterhin gehen werde. Das ist vollkommen klar. Ich glaube, das ist nur realistisch. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass ich eben diese genaue Vorstellung habe Und das betrifft Themen und das betrifft auch das Wie des Arbeitens. Und die Themen, das war schon einfach schon immer meins. Also ich habe eine ganz, ganz große Leidenschaft für das Thema Daten, für das Thema Insights, für diesen rationalen, manchmal unbequemen, weil es sind nicht immer positive Botschaften, die da rauskommen, Blick auf die Welt, der uns aus meiner Sicht weiterbringt. Ja, das Thema Daten macht uns intelligenter, vorausschauender, es macht uns auch kreativer, weil es uns Perspektiven gibt, die wir vielleicht nicht so unbedingt im Kopf hatten, uns neue Perspektiven auch eröffnet. Und ich finde es einfach unglaublich stark, das mit dem Thema Kreativität und auch eben mit dem Thema Menschen zu verheiraten. Und ich glaube, dass da drin einfach so unglaublich viel Kraft liegt. Ich kann jetzt natürlich Phrasen dreschen und kann sagen, 80% der Datenprojekte scheitern irgendwie so. Naja, das ist jetzt abgedroschener Kalenderspruch. Es stimmt aber. Also die 80% weiß ich jetzt nicht genau, aber ich sag mal, mehr Projekte scheitern, als dass wir uns wünschen würden, dass sie scheitern. Und es ist natürlich auch klar, dass das nicht alles daran liegt, dass man jetzt die verkehrte Software ausgesucht oder nicht die beste Plattform gebaut hat oder sowas. Auch. Natürlich auch. Ja, diese Dinge sind wichtig. Es geht da wieder, wie gesagt, ums Verbinden. Aber dieses Kulturelle, was da drin steckt und das Thema, dass es ja alles Change-Projekte sind und Change funktioniert nur mit Menschen, das ist das, wovon ich einfach absolut überzeugt bin. Und das habe ich im Konzern so getrieben. Also ich bin da auch auf die Schnauze gefallen, dass ich Sachen als Tech-Projekte gesehen habe, die eigentlich politische Projekte waren. Das kommt ja alles aus Erfahrung. aber das macht mir Spaß, da drin fühle ich mich wohl. Und ich glaube, diese Brücke bauen zwischen dem menschlichen und dem Datenthema, das ist einfach meine Stärke.
Also das finde ich spannend. Wie machst du das denn jetzt als Solo-Selbstständige? Ne? Jetzt haben wir so deine Motivation, sage ich mal, kennengelernt. Wie trägst du die denn jetzt raus in die Welt und wie funktioniert denn dann jetzt auch die Kundengewinnung? Also klar, wenn du jetzt hier den Podcast hörst, wir werden ja diesmal, habe ich vielleicht noch gar nicht so klar gesagt, doppelt ausgespielt. Man hört uns einmal in dem AI-Podcast und einmal in den Thought Leader Podcast. Also man kann das beides, man kann auch zweimal anhören, geht auch. aber dann will ich jetzt immer wissen, nach dem Motto, okay, das ist eine starke Meinung. Das ist jetzt nicht, hängt jetzt nicht an jedem Konzern vorne aus der Tür und sagt, das suchen wir jetzt, bitte fang morgen bei mir an, sondern das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. Warum müssen wir das auch mitmachen? Das ist jetzt oft der Nachteil in diesen technischen Berufen, wenn wir was Negatives mal über Daten Menschen sagen möchten. Dann ist es oft so, es ist schon viel besser geworden. Es war früher viel schlimmer. Aber ich will noch mal sagen, wie machst du das jetzt? Wie gehst du da auf Kundengewinnung? Müssen die Leute erst auf die Nase gefallen sein? Wie klärst du auf? Wie machst du das? Wie sprichst du Leute an? Wo siehst du die eigentlich?
Ein Teil davon ist auf die Nase gefallen, tatsächlich. Also das passiert. Viele werden zu Wiederholungstätern, weil sie dann nicht nochmal auf die Nase fallen wollen. Das finde ich sehr, sehr schön. Also 40% meiner Kunden sind Wiederholungstäter, die dann sozusagen immer wieder mit Themen zu mir kommen, die eben aus diesem Kosmos Daten, Menschen, Human Skills for Data Impact, das ist ja mein Slogan, kommen. Dann, ich merke immer, in dem Moment, wo Leute mich mindestens mal virtuell live, also das, was wir jetzt hier machen, irgendwo auf einer virtuellen Konferenz gesehen haben, Webinar, schieß mich tot, sowas in der Richtung, oder eben live auf einer Konferenz gesehen haben, das ist natürlich dann schon immer ein großer Trigger. Ich habe den Vorteil, dass ich das gerne mache. Also ich habe keine Angst vor Bühnen, ganz im Gegenteil, das mache ich sehr gerne, gehört zur eigenen Komfortzone dazu. Und da eben ins Gespräch zu gehen. Und was mir, ich sag mal, immer besser gelingt, weil ich bin überhaupt kein Vertriebler und ich bin kein Marketingmensch. Ich bin allerdings Solo-Selbstständiger, demnach bin ich jetzt auch Vertrieblerin und Marketingmensch, weil ich habe nicht die Mannschaft um mich rum, ich muss es auch selber machen. In dem Moment, wo ich mir selber jetzt über das letzte Jahr, wo ich eben Vollgas gegeben habe in diese Selbstständigkeit rein, gelungen ist, tatsächlich zu sagen, was ist denn die Überschrift, die da drüber steht? Datenmenschen. Das ist die Überschrift. In dem Moment, wo ich das hatte, ist es mir leichter gefallen, drüber zu sprechen, weil es eben tatsächlich dabei hilft, das zu erklären. Ah ja, okay, es ist die Brücke zwischen diesen beiden Themen. Es ist das, woran eben viele Datenprojekte scheitern, also das zu verbessern. Es ist auch das, woran viele dateninspirierte, datengetriebene Kultur scheitert. Ja, also Insights und Daten sind dann nice to have, brauche ich vielleicht mal so, weil Chef hat gesagt, mach mal eine Marktforschung oder was auch immer, aber eigentlich will ich es nicht haben. Und das ist natürlich Scheitern und Geldverschwendung. Und in dem Moment, wo einfach diese Überschrift da war und auch dieses, ich nenne es mal Vision, weil ich glaube, das gehört dazu, ja, eine Vision zu haben, okay, was wird denn dadurch tatsächlich de facto besser für die Leute? Und in dem Moment, wo das da war, das für mich greifbar war und ich auch daran gearbeitet habe, und da sind wir ehrlich, das ist auch Vertrieb, obwohl es jetzt vielleicht nicht meine Komfortzone ist, war es für mich einfach auch viel, viel leichter, das reinzubringen. Ja, auch über LinkedIn passiert Kundengewinnung mittlerweile. Hätte ich, wenn du mir das vor 2 Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, Schmarrn. Ja. Ganz bestimmt nicht. Verschiedene Kanäle. Ich würde mir wünschen, tatsächlich mehr von diesen, wenn es noch nicht quasi in der Grütze ist, früher quasi an den Tisch zu kommen. Dafür muss aber einfach die Awareness für dieses Thema steigen, dass zum Erfolg mit Daten und Insights und diesen ganzen technischen Themen eben diese menschliche Komponente dazugehört.
Da hast du nochmal, glaube ich, was Gutes angesprochen. Du hast ja auch gesagt, du hast ja auch viele wiederkehrende Kunden, die sich immer wieder zu dir wenden und sagen, hey, du kannst uns da bestimmt helfen in diesem Thema. Das heißt ja, in meinem Modell sieht es ja so aus, du bist ja gleichzeitig Trusted Advisor und Thought Leader. Das heißt, Thought Leader bist du bei der Neukundengewinnung, wo du versuchst, viele Sachen zu machen. Trusted Advisor bist du stark, hey, wenn ich die einmal drin hast, die macht einen super Job, die funktioniert. Das zeigt ja für die Zuhörer, die sich jetzt vielleicht an dir orientieren wollen. So, jetzt geht nicht alle aus dem Konzern raus und kündigt da morgen. Aber vielleicht der anderen ist das ja vielleicht auch eine Inspiration, jetzt zu sagen, okay, mache ich jetzt. Da sieht man aber, wie hart es ist. Du musst jetzt gleichzeitig Trusted Advisor sein, dass du wieder gebucht wirst, um deinen Lebensstandard vielleicht auch zu halten. Ich glaube, du wohnst in München, ne?
Oh ja.
Ja, da muss man halt auch ganz schön viel arbeiten, um seinen Lebensstandard zu halten. Und dann ist es
an meinem Lebensstandard.
So, das ich nehme das jetzt einfach mal an, wenn man in München wohnt, dass man dann als Solo-Selbstständige schon arbeiten muss, damit das funktioniert. Und dann ist es so, dass du einmal Trusted Advisor und Thought Leader sein musst. Und das heißt, wie kriegst du es denn überein? Du machst ja auch hochqualitativen Content. Du achtest ja sehr drauf bei LinkedIn, dass du nicht auf Masse gehst, sondern du nimmst ja ausgewählte Sachen. Du machst ja lieber einmal eine vernünftige Slideshow, wo man sieht, ey, das ist mein Modell, so baut sich das auf. Oder du hast für dein Rebranding, sag ich mal, so richtig so ein Schritt für Schritt, ne, Methodik gehabt. Du setzt dich nicht einfach hin, knallst es raus. Das heißt, da ist immer die Frage, wo nimmst du erstens die Leidenschaft dafür her? Und das zweite, die zweite Frage wäre, warum nimmst du jetzt, wenn wir mal kurz beim Thema LinkedIn oder Podcast und so bleiben, das so ernst?
Also einmal, weil ich beantworte mal die zweite Frage zuerst, warum nehme ich das so ernst? Mhm. Weil ich an das Thema glaube, das mir gleichzeitig ermöglicht, die Traumselbstständigkeit, die ich ja eben schon länger vor Augen hatte, zu leben. Und weil es auch noch einen Riesenspaß macht und sich jetzt über das letzte Jahr, das war so mein Trial Run sozusagen, rausgestellt hat, dass es auch noch lukrativ ist und ich eben mit dem Lebensstandard, den ich sehr lieb gewonnen habe, davon auch sehr gut leben kann. Also das ist einfach das zu finden, diese Verbindung. Ich habe vorher gesagt, ja, Kompromisse eingehen, absolut. Aber ich sage mal, ich würde nicht mehr so viele Kompromisse wie in der Vergangenheit eingehen, dass Beruf und Leben auch zusammenpassen. Und mit diesem Thema, so wie ich es jetzt angehe, ermöglicht mir das auch, dass es so zusammenpasst, wie ich mir das vorstelle. Nicht immer, nicht 365 Tage im Jahr, nicht 24/7, aber den Großteil der Zeit. Und ich glaube halt einfach, das muss ein Thema sein, an das ich glaube, weil ich könnte jetzt kein Thema bespielen, an das ich nicht glaube. Also ich habe durchaus eine Portion Opportunismus in mir, vollkommen, ja. Aber ich könnte nicht so viel Zeit damit verbringen und glaube ich auch nicht so gut sein mit einem Thema, das mir irgendwie wurscht ist oder das mich nicht interessiert. Also das mal das eine. Der qualitative Content, also danke, herzlichen Dank, danke für die Blumen. Schön, dass du das auch so siehst. Du bist ja selber auf LinkedIn sehr aktiv, hast einen klaren Stil und so weiter. Das ist auch, deshalb finde ich das Feedback, freut mich jetzt extrem. Ist einfach, ich glaube, da treffen sich einmal die Ernsthaftigkeit, dieses Thema wirklich vertreten zu wollen und das halt jetzt nicht über die Masse zu machen, mit einer bisschen Perfektionistin, die natürlich in mir ist.
Okay.
Vollkommen klar. Die ich gelernt habe, sehr, 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 sehr stark in den Hintergrund treten zu lassen, weil das war ein Learning aus dem ersten Jahr. Dann ersaufst du als Solo-Selbstständige, wenn du Perfektionistin bist. Vollkommen. Aber es ist natürlich schon immer noch da und jetzt gerade LinkedIn, da treffen so ein paar Sachen zusammen, die ich einfach unglaublich gerne mache. Das eine ist visuell gestalten, das andere ist schreiben und das dritte ist interagieren. Hm. Perfekt. Dass ich das nicht in der Frequenz hinkriege, wie jetzt, was weiß ich, wenn ich jetzt ein dreiköpfiges Social-Media-Team hinter mir hätte und das sicher auch nicht so gut kann, wie die Social-Media-Experten da draußen, geschenkt. Aber ich habe es gelernt zu schätzen als einen guten Kanal.
Das ist ganz witzig, was du sagst. Ich glaube ja persönlich, dass dir Social Media nie jemand abnehmen kann. Ich behaupte, dass das, glaube ich, bei großen Brands funktioniert. So, also ich sag mal, gutes Beispiel ist die Deutsche Bahn, dass das ja jemand macht und das Profi in der Kommunikation oder bei Dr. Oetker, wenn es dann um die Hawaii-Pizza und Thunfisch-Pizza und Fischstäbchen-Pizza geht, super gut. So, das meine ich nicht. Ich meine aber, wenn du auf unserem Level, die ja eher so, sag ich mal, wir relaten ja nicht mit Dr. Oetker, dem CEO, wir relaten ja viel mehr mit der Pizzeria um die Ecke, der hat ja dieselben Probleme wie wir. So, oder, na, also das ist was ganz anderes und da hab ich die Erfahrung gemacht, dass du Social Media überhaupt nicht abgeben kannst. Also ich glaube, du kannst jetzt bei uns mit 20 Leuten viel mehr rausgeben als Social Media.
Das heißt, ich muss meine Stellenanzeige zurückziehen für meinen Social Media Manager. Nein, ich meine,
das wäre das Letzte, was du einstellen solltest, meine Erfahrung nach. Ja, klar.
Ich glaube, das liegt daran, dass bei großen Konzernen mit Massenangeboten wie einer Deutschen Bahn oder einer Dr. Oetker Hawaii Pizza muss ja die Persönlichkeit nicht rüberkommen, ja, von demjenigen, der hier was zu sagen hat. Und mir ist es jetzt wichtig, dass die Persönlichkeit rüberkommt und eben auch tatsächlich die Überzeugung für dieses Thema rüberkommt, dass rüberkommt, was ist denn der Wertbeitrag, was ist es und tatsächlich auch rüberkommt, dass mir mal auch wichtig ist, ich möchte auch Spaß haben an der ganzen Geschichte. Ich bin sicher, ich möchte nicht so glatt poliertes New Work, LinkedIn und so weiter. Das mag ich jetzt beispielsweise gar nicht. Deshalb glaube ich, bin ich bei dir. Das abzugeben wäre wahrscheinlich schwierig, abgesehen davon, dass ich überhaupt noch dabei bin, die eigene Stimme da überhaupt mal zu finden. Weil, also mir ging es am Anfang so, aus dem Konzern raus, wo du ja schön in dieser Bubble bist, jeder kennt dich, du hast einen fancy Titel und Zeug und so weiter, da mal rauszugehen und zu sagen, okay, also jetzt bin ich alleine. Aber im Endeffekt, scheiß drauf, weil es ist dann doch schön zu machen und sich ein bisschen frei zu machen von diesem Ding, dass jeder auf dich guckt, weil es ist ja auch nicht so.
Was ich ganz spannend finde. Das ist
eine sehr befreiende Erkenntnis. Es ist nicht so, dass jeder irgendwie auf dich guckt, aber wenn du es gut spielst, dann gucken die richtigen Leute.
Ja, was ich dazu spannend finde, wir reden eigentlich sehr viel die ganze Zeit über das Thema Überzeugung und Haltung. Das heißt, Haltung bezeichne ich ja immer dafür, sagt dem Motto, du stehst ja dafür ein, wir reden darüber über Persönlichkeit etc. Ich glaube ja, dass das ist der Grundpfeiler dafür ist, dass man Thought Leader wird. Wenn es dich nämlich total anstrengt, nach außen zu gehen mit einem Thema, das du nicht magst, wenn du nur methodische Kniffs auf LinkedIn nach dem Algorithmus beispielsweise machst, damit das irgendwelche Leute maximal sehen oder das maximal vielen Leuten gefällt, so, du grenzt ja auch extrem viele Leute mit der Haltung, ja, nee, also sorry, wir müssen nicht über die Menschen reden, weil das ist ein Change-Projekt, das Datenprojekt, unheimlich viele Techies aus. So. Also, die sagen ja, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Du verlierst ja auch ganz viele mögliche Kunden, wo du das machen kannst. Aber durch diese Haltung, durch die Abgrenzung schaffst du ja etwas, was dich selber erstens glücklich macht, wo du aber auch gleichzeitig weißt, das wird nicht jedem gefallen und das gefällt auch nicht jedem. Wir hatten im Vorgespräch das, wir haben jahrelang einen Podcast gemacht, wo immer uns die Experten gesagt haben und unsere Beraterkollegen, boah, ist das oberflächlich. Ja, aber keiner hat uns so viel gehört, wie halt die Kunden, für die wir das gemacht haben. Wir haben das ja nicht für die Experten gemacht. Und das heißt, das adressierst du ja jetzt auch. Ne? Es wird garantiert Leute geben auf LinkedIn, die sagen sich, die soll ja mal lieber eine SQL-Datenbank können und die soll ETL-Strecken machen, bevor sie sich über Menschen oder alles nur bla bla. In der Zeit könnte ich arbeiten. Das ist aber ja nicht deine Kundschaft. Und die willst du ja auch nicht. Du willst ja mit der Kundschaft arbeiten, die das große Ganze sehen, die das machen. Und du musst ja nicht jeden überzeugen. Und ich finde es halt krass, dass du so klar positioniert bist, auch in der Solo-Selbstständigkeit. Wie geht's denn jetzt weiter? Also, ist denn jetzt der Plan, ich kann mir jetzt vorstellen, total befreiend. Also, kommst aus dem Konzern, gehst da drin auf, machst es auch. Wir sitzen hier gerade, warte mal, es ist irgendwie 18.52 Uhr gerade, wo wir hier aufnehmen, am Dienstagabend. Jetzt sitzen wir hier. So, was ist denn dein Plan? Wie soll es weitergehen? Du hast ja jetzt schon mal einen Meilenstein erreicht. Gibt es jetzt noch weitere Meilensteine? Hast du schon was vor? Möchtest du irgendwas ausbauen? Was sind denn so deine Ziele, wie es jetzt weitergehen soll, dieses Thought Leadership irgendwie für was zu nutzen?
Die Marke Datenmenschen ist ja jetzt, ich schaue mal ganz kurz auf den Kalender, 18.02., also knapp einen Monat alt. Also in meinem Kopf ist sie schon älter, aber das war dann entsprechend der Launch natürlich. Das heißt, es ist schon mal ein wichtiger Schritt gewesen, das, was, ich würde mal sagen, die Überschrift über diesem Jahr ist. Mir ist allerdings schon immer so gegangen und ich weiß, dass es jetzt auch so sein wird, dass ich mich ungern auf Sachen ausruhe und ich auch so immer wieder was Neues haben möchte, lernen möchte, sehen und machen möchte. Damit überrasche ich mich teilweise auch selbst. Also ich mache hundertprozentig in 2 bis 3 Jahren irgendwas, was ich dir jetzt noch nicht planen oder sagen kann. Weil es auch viel so ist, dass mir das unterwegs begegnet, im Dialog mit Kunden. Ich kann ja nicht wissen, was alle denken, sondern ist ja Zuhören, ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Wenn ich jetzt aber sagen würde, wenn ich mir was wünschen könnte, so für in einem Jahr oder für in 2 Jahren, dann habe ich eine Säule von Datenmenschen noch deutlich stärker ausgebaut. Es sind ja 4 Säulen. Das eine ist das Thema Datenkommunikation und Datenvisualisierung. Damit habe ich ja überhaupt mal angefangen. Mit dieser sehr operativen, sehr typischen, aber von mir extrem geliebten und geschätzten Tool-Kombi aus Data Storytelling und der dazu passenden Visualisierung. Ich bin ein absoluter Visualisierungsnerd, ich liebe das. Ich bin aber eben persönlich davon überzeugt, dass dir das schönste Bildchen nichts hilft, wenn du nicht weißt, was du sagen willst. Und wenn du weißt, was du sagen willst, hilft dir das immer noch nichts, wenn du nicht weißt, wem du es denn sagen willst und mit welchem Ziel. Ja, also dieses ganze Thema Data Storytelling, Datenvisualisierung, was ich jetzt eben unter dem Schirm Datenkommunikation gefasst habe, das ist so ein Ding, wo ich sagen würde, das passt, das läuft. Ich möchte es auf ein etwas höheres Level heben, aber da ist jetzt mal so ein Haken dran. Dann gibt es das zweite Thema Datenkultur. Das ist so diese zweite Säule. Und das ist was ich relativ häufig aus diesem Datenkommunikationsthema, aus Projekten, die ich mit Kunden mache, ergibt. Weil die Kunden kommen zu mir, die Kunden sind entweder irgendwie Teams, meistens sind es Teams, BI-Teams, Marktforschungsteams, Controlling-Teams, die dann erstmal für sich erkannt haben, wir müssen besser kommunizieren. Wenn sie mit mir arbeiten, erkennen sie, Moment, Kommunikation ist keine Einbahnstraße, sondern da gibt es ja noch einen zweiten Beteiligten. Ist ja immer Sender und Empfänger. Und unser Empfänger sind unsere Stakeholder. Ich biete auch an, Formate, Unterstützung dabei, mit Stakeholdern besser ins Gespräch zu kommen und ganz dediziert eben nicht langweilige Kick-Off-Meetings zu moderieren, weil wenn du schon jemals in einem Kick-Off-Meeting warst von einem Thema, das nicht deins ist, es gibt teilweise keine schlimmeren, langweiligeren Veranstaltungen, sondern hier Teams dabei zu unterstützen, einen Stakeholder-Dialog hinzukriegen, wo am Ende beide was davon haben, wo natürlich das Business-Ziel, das steht bei mir immer oben drüber, über allem, weil es ist einfach nun mal wichtig, eine Relevanz eben entsprechend auch zu entfalten. Aber wo sie alle Spaß haben und wo sie am Schluss eben siloübergreifend besser zusammenarbeiten können. Das ist so diese zweite Säule. Und wie gesagt, es ergibt sich häufig auseinander. Wenn man eben merkt, Kommunikation hier, wenn wir jetzt das besser können, gut. Aber noch besser ist es, wenn wir eben einfach zusammenarbeiten. Die dritte Säule ist dann, die sich auch relativ häufig aus dieser ganzen Thematik, wir wollen operativ in irgendwas besser werden, Kommunikation und so weiter, ergibt, ist, ich nenne es mal Data Teamwork. Heißt Teamweiterentwicklung für Datenteams, die häufig mal merken, auch getriggert meinetwegen durch Datenkommunikation, da wollen wir besser werden. Wir haben jetzt nicht so das richtige Standing beim Vorstand. Das kriegst du nicht erschlagen durch Schulung. Teilweise kriegst du es erschlagen durch Schulung. Du kannst Leuten schon beibringen, wie sie eine Geschichte erzählen oder wie sie, einen besseren Top-Management-Report machen. Klar. Aber Standing beim Vorstand, das ist was völlig anderes. Das hat was mit Rollenverständnis zu tun. Das hat was damit zu tun, was zu verstehen, was ist denn mein Wertbeitrag hier im Konzern? Wie kriege ich das entsprechend auch rüber? Welche Stärken und Ressourcen haben wir im Team, um das am besten hier hinzukriegen? Das heißt, ergibt sich häufig auseinander, dass dann gemerkt wird, es ist vielleicht kein reines Skills- und Schulungsthema, sondern es ist ein Thema, was mit der Weiterentwicklung der Individuen und des Teams einfach auch zusammenhängt. Häufig ist dieser Rollenschritt von, ich fasse es immer unter, vom Datenlieferanten zum Businesspartner/Berater. Das wäre, glaube ich, dein Trusted Advisor. Genau. Ja, und dann vielleicht so ein Prieschen Thought Leadership reinzubringen, nämlich einfach zu sagen, wofür steht ihr denn? Wissen das denn alle, dass ihr dafür steht? Häufig nein. Ja? Und was müsst ihr tun, damit sie es wissen? Damit ihr zum Beispiel nicht mehr den Pain habt, dass ihr zu spät an den Tisch kommt und so weiter und so fort. Was ja alle haben im Endeffekt. Und dann gibt es die vierte Säule und das ist die, die meinem Herzen, sagen wir, am allernächsten liegt. Das ist das Thema Data Leadership. Führungskräfte und ich finde Datenteams und Führungskräfte dieser Datenteams haben einfach mehr verdient, als dass die Rolle gerne mal gesehen wird als die beste Fachkraft mit Zusatzaufgaben.
Ja, krass.
Und das finde ich ein ganz, ganz großer Schmerz und ein großer Fehler, der auch in Organisationen immer wieder gemacht wird.
Gut, ich habe jetzt noch ganz viele Fragen, aber eine Frage muss ich loswerden. Wann kommt ein Buch von dir? Also die Struktur hast du ja, Struktur hast du ja gerade vorgegeben. Also du hast ja gerade ganz klar gesagt, was wären die vier Hauptbestandteile des Buches. So, dann gibt es hier, kann man gerne auf deiner Seite auch nochmal angucken, das Mover-Prinzip und so. Das kann man sich alles ja stundenlang auch nochmal angucken. Aber ich finde das Thema, also auch unter dem Labeling, das du hast, es hat ja nochmal eigentlich, muss man nochmal ein Buch kommen, ne? Fies, ne, das jetzt im Podcast hier zu sagen. Aber ja, ich finde es.
Also du legst da den Finger in eine, okay, nicht unbedingt in eine Wunde rein, sondern eigentlich mehr in so Gedanken, die natürlich in die Richtung gehen. Ich hätte furchtbar gerne ein Buch, das würde auch meiner Eitelkeit sehr entsprechen, auch publizierte Autorin, bla bla bla. Ja. Ich glaube auch, dass es vielleicht irgendwann mal in der Zukunft ist, aber wenn ich eine Sache gelernt habe hinsichtlich Solo-Selbstständigkeit, dann ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Momentan denke ich tatsächlich drüber nach, so gern ich vielleicht ein Buch hätte und da Buchtitel und so weiter und so fort, so sehr frage ich mich auch, was bringt's mir? Was bringt es mir, ein Buch zu haben? Kannst du vielleicht beantworten? Du bist publizierter Autor und so weiter.
Ja, sagen wir mal so, also mir hat es extrem viel gebracht, vor 10 Jahren das Buch zu haben. Ich habe überall einen Vertriebstermin gekriegt, weil es ja war, der Buchautor kommt vorbei und hält einen Impulsvortrag. Und diese Haltung haben wir ja bis heute. Und ich glaube, wir produzieren ja jetzt, sage ich mal, im Juni bei der TDWI in München stellen wir ja unser jetzt viertes Buch vor. Ich muss natürlich sagen, dass wir das auch immer im Teamverbund gemacht haben. Das heißt, jetzt bei uns ist es ja so, der Kai-Uwe Stahl sitzt jetzt momentan da und macht die ganzen Abbildungen in die ganzen Folien. Ich bin ja der Schreiberling. Und jetzt lassen wir auch nochmal ChatGPT rüberlaufen und versuchen, das zu verbessern und so. Das ist natürlich eine massive Zeitersparnis. Und gerade, wenn du dem auch nochmal beibringst und so. Was du aber davon hast, ist diese Sortierung, wenn du eh analytisch mit den vier Säulen bist, du kannst halt Kunden, man unterschätzt das, wie viele das Buch lesen. Also ich musste neulich einer jungen Kollegin, die war hier am Freitag da und die habe ich ausgebildet, die soll jetzt demnächst Workshops halten. Und es ist mir aufgefallen, ich bin ein alter Mann geworden, dass ich 500 bis 1000 Workshops in meinem Leben gehalten habe. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Und da habe ich aber gemerkt, wie viele Leute mich auf mein Buch angesprochen haben und sagen, Herr Wiener, das war damals noch mit Sie, Sie schreiben auf Seite 141, dass Grün keine gute Farbe ist. So, dann sag ich, wo, was, wann?
Wann habe ich das gesagt?
Und das, also man muss sagen, natürlich ist es, glaube ich, viel effizienter, wenn man ins Business denkt, wir machen jetzt jeden Tag einen Podcast oder wir posten jeden Tag auf LinkedIn. Ich glaube, es ist so ein bisschen Liebhaberei, aber es öffnet einen nochmal Kreis, also man kommt in so einen elitären Kreis, wie es früher vielleicht war mit dem großen Latinum. Keiner hat es gebraucht. Aber wenn du es hattest, war irgendwie so nach dem Motto, oh, hast du das etwas schon? Du kannst also Geschichte studieren und musst das jetzt nicht nachholen. So, ich weiß nicht, ob ich es gebraucht habe, aber ich hatte es zufällig.
Ich habe mich noch entscheiden müssen, ob ich Geschichte studieren will, in Anführungszeichen. Also wo es jetzt gerade hingeht. Ja. Es liegt mir natürlich. Und ich würde es auch furchtbar gern machen, wenn du mir jetzt irgendwie, wie lange braucht man für sowas? Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen.
Also für das letzte Buch sitze ich seit 2,5 Jahren dran.
Ja, genau. Also wenn du mir jetzt diese Zeit einfach gibst, dann sehr, sehr gerne. Wäre ich tatsächlich die Erste, die sagt, ja klar, Buch schreiben, auch diese ganze Geschichte mit illustrieren, Geschichten erzählen, etc., etc., liegt mir voll. Right down my alley. Ich habe hier ein riesen Bücherregal neben mir stehen. Ich bin eine ganz, ganz engagierte Leserin auch. Ich liebe das. Aber ich glaube, mein Schwerpunkt liegt jetzt erstmal auf anderen Dingen, aber ich betone mal, ich unterstreiche das erstmal mal ein paar Mal. Ja. Sehr aber gut. Schön auch, das ist, die Struktur wäre da, das stimmt. Es sind auch noch ein paar Themen natürlich, die mir auch immer ganz am Herzen liegen. Einfach, also für mich müsste so ein Buch, so mache ich auch meine Veranstaltungen, immer auch viele Beispiele aus der Praxis etc. enthalten. Weil ganz ehrlich, also ich finde so Veranstaltungen, seien es Trainings oder Workshops, immer eine ganz, ganz große Frechheit, wenn die Trainer immer reingehen und sagen, also hier ist mein Konzept, jetzt wenden Sie das mal an auf eigene Beispiele. Und ich denke mir immer, beweis doch du als Trainer bitte erstmal selber, dass du das kannst, was du predigst. Ja, deshalb ist es mir immer extrem wichtig, da auch reinzukommen und zu sagen, naja gut, wenn ihr, ich war bei einer großen Versicherungen, in dem Fall in der Schweiz, die hatten einfach eine Dashboard-Landschaft, die hatten den großen Wunsch, dass diese Dashboard-Landschaft mehr genutzt wird. Ja, klar, gucke ich mir dann auch mal so ein Dashboard an und mache einen besseren Entwurf, der dann entsprechend auch genommen worden ist. Bringe denen aber natürlich auch bei, anhand von welchen Fragen die da besser an ihre Stakeholder rankommen. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Also es müsste, wenn dann, so ein Buch sein, wo das einen Platz hätte.
Ja, wir sind gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Also, macht jetzt mal Folgendes. Geht gerne auf das Profil von Stefanie, kontaktiert sie, ihr dürft sie auch anschreiben. Ich glaube, da hast du überhaupt nichts dagegen, wenn man jetzt irgendwie Fragen hat, wenn man Sachen macht, etc. sowieso. Der Rest soll ja auch ein bisschen dafür dienen, nach dem Motto, man sitzt jetzt vielleicht im Konzern und traut sich jetzt mal zu sagen, oh krass, das ist ja mal eine Geschichte, die höre ich normalerweise nicht jeden Tag. Dafür ja auch ein Kompliment, das zu tun und so mutig darüber zu erzählen. Und das Letzte, was wir jetzt hier noch haben wollen, ist das alte Joe Rogan-Ding, das ich aber noch immer sehr, sehr nice finde. Du hättest jetzt morgen, ne, die Möglichkeit, auf ein großes weißes Plakat, sagen wir mal München Stachus. So, da kannst du ein ganz großes weißes Plakat aufhängen und kannst da raufschreiben, was dir persönlich in Thought Leadership oder was deine Meinung sehr verstärkt, was würdest du da drauf schreiben? Wenn du jetzt sagst, hey, das ist so auf dem Stachus, das will ich jetzt möglichst vielen Menschen mitteilen, was wäre so dein Slogan, das, was du den Leuten mitgibst, was du sagst, hey, das ist in irgendeiner Form wichtig, das würde ich gerne mal in die Welt hinausschreien. Schwer, ne?
Gute Frage. Also, ich hätte zwei Dinge. Das eine, was mein Business betrifft, ist einfach dieses Thema Erfolg mit Daten und Insights beginnt bei Menschen. Das ist wirklich, das ist was ich will, dass diese Data Bubble, Insights Bubble, Controlling, wie auch immer, die Datenmenschen da draußen das Ganze verstehen. Und das andere, was ich draufschreiben würde, ist, Vertrau auf deine Ideen. Was ich gelernt habe für mich selber jetzt, war, das war eine ganz kleine Idee. Das war eine Inspiration von verschiedenen Personen. Eine habe ich vorher genannt. Und es war auch viel Angst, die da war, aus dem Konzern rauszugehen. Weil stellen sich schon mal solche Fragen wie, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht mehr SVP von sowieso bin? Ja, das sind durchaus auch Ängste. Und da kommt aber dann das Thema Vertrauen rein, was für mich sehr, sehr wichtig geworden ist, auf mich selber, auf die Ideen, auf das Umsetzen zu vertrauen, dass es eben schon gut werden wird. Und das hätte ich gerne mitgegeben all denen, die auch so eine Idee irgendwo vielleicht haben, die Angst haben zu springen, dass es sich lohnt, daran zu glauben.
Schön. Das ist ein ziemlich großes Plakat, Stefanie. Aber, ja, absolut, kann ich nur zu 100% unterschreiben. Und was hier nicht falsch verstanden werden soll, wir lieben ja alle, die ja auch im Konzern arbeiten und das sehr gut machen und ihren Job da gut machen, weil wir wissen selber, wie aufreibend das ist. Und ich habe da einen Heidenrespekt vor. Ja. Leute, die gerade, so war ich mal, im Mittelmanagement große Projekte bewegen, von oben und nach unten. Da muss ich immer sagen, hey, was da getan wird, was da gemacht wird, aber jeder kann ja das entscheiden nachher für sich, was er gerne möchte. Dein Weg war, beides zu machen. Das ist ja auch schön. Du hast es ja auch 15 Jahre gerne gemacht. Insofern, Dankeschön, Stefanie, dass du da warst. Die gute alte Tradition in diesem Podcast ist, du darfst jetzt gleich alles sagen, was du möchtest. Du darfst hemmungslos Werbung machen, du kannst Leute grüßen vielleicht, wen du auch immer möchtest, ist völlig egal, obwohl das haben wir am Anfang schon gemacht. Aber du kannst tun und lassen, was du möchtest. Du darfst nur nicht sagen, danke für die Einladung, Andreas. Und somit hast du jetzt das letzte Wort hier in diesem Podcast. Schau schon mal von mir.
Dann schau auch schon mal von mir. Danke für das gute Gespräch, Andreas. Dann umschreibe ich den Dank dann so. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich in Zukunft mit mehr Datenmenschen an ihren Themen arbeiten kann, wenn ich Data Leader, die Führungskräfte, die gerade, du hast es gerade gesagt, in den Konzernen diese schwierige Aufgabe zwischen den Teams, dem Top-Management, Heilserwartungen, was Daten betrifft und so weiter, diese schwierigen Aufgaben übernehmen und das jeden Tag ihr Bestes tun, wenn ich sie dabei unterstützen kann, dass es leichter fällt, dass sie ihre Karrieren auch nochmal eigenständiger gestalten können. Denn das ist es auch, was mit guten Fähigkeiten in Leadership und Kommunikation kommt. Man ist nicht mehr so abhängig, nicht mehr so getrieben. Auch das ist ein großes Ziel von mir, dabei zu unterstützen. Teams stärker zu machen, die Daten- und Insights-Themen treiben und dafür zu sorgen, dass wir alle zusammen eben in dieser Data-Bubble diesen Faktor Mensch einmal nach vorne bringen und eben nicht mehr so viele Datenprojekte daran scheitern, dass die immer gleiche Erkenntnis kommt. Ah ja, wir haben es hier mit komplexen Change-Projekten und nicht nur mit Tech-Projekten zu tun. Das ist das, was mir sehr am Herzen liegt. Dafür bin ich auf www.daten-menschen da mit meinen Angeboten. Die vier Säulen habe ich gerade schon beschrieben und ich freue mich sehr, dort immer neue und auch immer interessante aus verschiedenen Branchen und von verschiedenen Teams dort Datenmenschen bei mir zu begrüßen.
Tschüss.
Ciao.